Ja, es geht doch auch ohne. Es geht doch auch ohne Winterjacke bei dem Wetter, oder? Ja, klar. Also Manfred, wenn ihr anschaut, der sagt klipp und klar auch, es geht auch ohne. Also ich ziehe lieber eine an. Also es geht doch auch ohne, sagt vielleicht der Motorradfahrer. Also all die Jahre bin ich jetzt mit Helm gefahren. Mir ist nie was passiert. Ach, da kann ich doch jetzt auch ohne fahren. Es geht doch auch ohne, sagt vielleicht der Autofahrer, der jetzt seine Versicherung kündigt, weil jetzt bin ich 30 Jahre unfallfrei gefahren. Also mir ist noch nie was passiert, kam anderen, ich habe noch nie ein Auto irgendwie angekratzt. 30 Jahre umsonst gezahlt? Nö, also es geht ohne. Es geht doch auch ohne, sagt vielleicht der Freeclimber. Ja klar, beim Freeclimber, also bei dem Freiklettern, geht es auch ohne Seil. Es geht ohne Seil. Es geht doch auch ohne Gott, sagt der Mensch. Ich denke, solange alles glatt läuft, sind doch Vorsorge und Sicherheit nicht nötig. Es läuft doch alles gut. Versicherung habe ich noch nie gebraucht. Warum? Aber, tja, wehe wenn. Unsere Nachbarin, die habe ich schon mal gefragt, ob sie eine Versicherung hat. Und zwar, was ist immer, wie es heißt? Rechtsschutzversicherung, danke, Mensch, wieder vergessen. Eine Rechtsschutzversicherung hat und sie ist noch in der Position, dass sie nicht nur Vermieterin ist, sondern auch Mieterin. Nö, brauche ich nicht, habe ich noch nie gebraucht. Jetzt ziehen ihre Mieter aus, sie braucht einen Rechtsanwalt. Mann, ist der teuer. Tja, es ging jahrelang ohne, klar. Aber ich habe immer gesagt, sie müssen mal die Rechnung aufmachen, was die Rechtsschutzversicherung kostet und was jetzt der Anwalt dazu kostet. Aber es ging ja jahrelang gut. Es geht doch auch ohne Sicherheitsgurt, hat sich mein Bruder im Jahr 2003, im November 2003 gedacht. Ja, er hatte dann einen schweren Unfall, war 4 Wochen im Koma gelegen und die Aussage vom Arzt war, sein Leben hängt an einem seidenen Faden. Also es hätte nicht mehr viel gefehlt und er hätte es nicht überlebt. Es geht doch auch ohne, ja. Sicherheitsgurt habe ich bis jetzt nicht gebraucht, mal schnell wohin fahren ohne Sicherheitsgurt. Tja, denn nur weil etwas selten oder bis jetzt noch nicht vorgekommen ist, darf ich es nicht ignorieren. Spätestens, wenn wir mit dem Tod konfrontiert werden. Denn der Tod kommt nur einmal im Leben, das wissen wir, und wer das ignoriert, geht am Leben vorbei. Und wir wollen uns dazu heute 2 Texte aus der Bergpredigt anschauen. Ich teile das auf, diesen Text. Er steht in Matthäus 7, 21 bis 29. Und ich möchte euch mal die ersten Verse von dem Text vorlesen, 21 bis 23. Nicht wer mich dauernd Herr nennt, wird in Gottes neue Welt kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Am Tag des Gerichts werden zwar viele sagen, aber Herr, wir haben doch in deinem Auftrag prophetisch geredet. Herr, wir haben doch in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und viele Wunder vollbracht. Aber ich werde ihnen antworten, ich kenne euch nicht, denn ihr habt nicht nach meinem Willen gelebt. Geht mir aus den Augen. Ja, ziemlich harte Worte. Wir wollen uns mal ein paar Passagen anschauen. Ja, nicht wer mich dauernd Herr nennt. Das erste christliche Bekenntnis überhaupt heißt, Jesus ist der Herr. Und doch stellt hier Jesus an dieser Stelle das Zeugnis des gesamten Lebens über dieses Lippenbekenntnis. Also das gesamte Leben über das, was ich rede, stellt das gesamte Leben. Und das wird er tun am Tag des Gerichts. Und die Bibel hat hier klare und deutliche Vorstellung von einem Tag, an dem Gott die gesamte Menschheit zur Verantwortung ziehen wird. Denn spätestens an dem Tag wird sich zeigen, ob jemand Jesus nur mit den Lippen bekannt hat oder auch wirklich innerlich zu ihm stand und in eine Beziehung zu ihm gelebt hat. Dann wird die Aussage kommen, ihr habt nicht nach dem Willen Gottes gelebt. Ja, also ob jemand in dieser lebendigen Beziehung zu Jesus lebt, zeigt sich daran, ob er bereit ist, den Willen Gottes wirklich zu tun. Und dabei geht es Jesus nicht um den Vollzug möglichst vieler religiöser Rituale, sondern darum, Gottes Willen zu tun. Und das geschieht in der Liebe zu Gott und dem Nächsten. Und auch die spektakulärsten Aktionen, mächtige Taten sind noch lang kein Beweis dafür, dass eben jemand Gott und seinen Willen zum Inhalt seines Lebens gemacht hat. Ja, ziemlich heftige Worte. Und dieser letzte Bibeltext da, eben der letzte Text, der letzte Teil aus der Bergpredigt, Ja, und es endet hier mit einem sehr ernsten Ton. Spurgeon, also Charles Haddon Spurgeon, das war ein englischer Baptistenpastor, ein ganz bekannter Prediger, der hat also im 19. Jahrhundert gepredigt. Die mussten bei seiner Heimatgemeinde den Saal erweitern, weil da waren dann auf plus 5000 Leute dann da. Also sehr bekannt, 1834 geboren und 1892 gestorben. Und er schreibt mal über die Bergpredigt. Die ganze Bergpredigt ist sehr ernst. Und dieser Ernst wird bis zum Ende beibehalten, sodass die Schlussworte wie glühende Kohlen sind oder wie scharfe Pfeile für den Bogen. Ja, die Bergpredigt ist eben nicht nur eine Empfehlung für gerechtere, sozialere oder auch wärmere Gesellschaft. Sie ist ein unausweichlicher Anspruch an jeden Christen, an jeden einzelnen Christen. Und Jesus macht hier gerade im Text der Bergpredigt kein Eierpopeier-Gerede. Nein. Er appelliert an unseren Willen und fordert eine grundlegende Entscheidung. Er fordert eine Grundlage, er fordert ein Fundament. Und Jesus hat den Leuten das mit dem folgenden Gleichnis erklärt. Denn es war immer schwierig, wenn er zu den Leuten gesprochen hat. Wer dann vor ihm saß, einfache Leute, die sich nicht so auskannten und nicht wussten, was er ja sagen will. Und ich habe euch das auch mal mitgebracht. Es ist Sand, auch wenn es nicht ganz so ausschaut, aber der ist schon vielmals bespielt, der Sand. Also.
Seht ihr ein Haus?
Ja, warum sinkt dieses Haus? Wie könnte es stehen bleiben? Ich möchte euch dazu den zweiten Text, den zweiten Abschnitt vorlesen. Wer nun auf das hört, was ich gesagt habe und danach handelt, der ist klug. Man kann ihn mit einem Mann vergleichen, der sein Haus auf felsigem Grund baut. Wenn ein Wolkenbruch niedergeht, das Hochwasser steigt und der Sturm am Haus rüttelt, wird es trotzdem nicht einstürzen, weil es auf Felsengrund gebaut ist. Wer sich meine Worte nun anhört, nur anhört, aber nicht danach lebt, der ist so unvernünftig wie einer, der sein Haus auf Sand baut. Denn wenn ein Wolkenbruch kommt, die Flüsse über die Ufer treten und der Sturm und das Haus tobt, wird es einstürzen. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Als Jesus dies alles gesagt hatte, waren die Zuhörer von seinen Worten tief beeindruckt. Denn Jesus lehrte sie mit einer Vollmacht, die Gott ihm verliehen hatte. Ganz anders als ihre Schriftgelehrten. Ja, Vers 24. Wer meine Worte hört und danach handelt, der ist klug. Man kann ihn mit einem Mann vergleichen, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Ja, in den Versen oder am Anfang habe ich ja gesagt, haben wir davon gehört, dass Jesus seinen Zuhörern klipp und klar gesagt hat, dass ihnen einige in der Zeit ihres Lebens Herrn nennen würden. Jesus selbst allerdings sie nicht kennen würde. Sie werden sich zu erkennen geben, ja, Herr, Herr, anreden, aber Jesus selbst sie allerdings nicht kennen würde. Das klingt eigentlich erst einmal wie merkwürdig. Es gibt also Menschen, die Jesus kennen und doch nicht in einer persönlichen Beziehung zu Jesus stehen. Gibt es das wirklich? Wir haben so jemanden im Freundeskreis, der ist Religionslehrer. Der hat Religionspädagogik studiert, der hat sich mit den Bibeltexten auseinandergesetzt. Aber mit dem haben wir keine Beziehung auf christlicher Basis. Nee. Wir haben auch schon mal ganz am Anfang, da war ich noch wegen voller Feuereifer, mit ihm diskutiert. Aber nee, der hat sachlich nüchtern diese Bibeltexte bearbeitet. Der redet auch darüber in seinen Unterrichtsstunden. Aber Glaube, nein. Also es gibt es tatsächlich. Er kennt die Texte, er kennt Jesus, aber bei ihm persönlich ist keine Beziehung zu Jesus da. Damals war das auch so. Die Schriftgelehrten hatten ja ursprünglich die Aufgabe, Abschriften des Alten Testaments zu erstellen, weil sie die Heiligen Schriften eben so gut kannten. Und weil sie kannten, suchten auch viele Menschen aus dem Volk bei ihnen Beratung in verschiedenen Fragen des Gesetzes. Und so wurden sie eigentlich nur zu Lehrern des biblischen Gesetzes. Anders als bei Jesus. Er hebt sich ja deutlich vom religiösen Umfeld ab. Denn seine Predigten sind wirkungsvoll, anders als eben bei den damaligen Schriftgelehrten und Gelehrten. Also Jesus versucht dies dann auch mit dem folgenden Gleichnis den Menschen näher zu bringen, weiter zu erläutern. Es geht nämlich nicht nur darum, von ihm oder seinen Worten zu hören, sondern auch danach zu handeln. Dazu finden wir auch in Jakobus 1, ab Vers 22 ein Kapitel darüber. Das ist überschrieben mit Hörer und Täter. Das Täter finde ich fast ein wenig negativ. Also hören und tun, habe ich mir gedacht, wäre jetzt da fast besser. Das möchte ich euch mal vorlesen. Wer Gottes Botschaft nur hört, sie aber nicht in die Tat umsetzt, dem geht es wie einem Mann, der in den Spiegel schaut. Er betrachtet sich, geht wieder weg und hat auch schon vergessen, wie er aussieht. Ganz anders ist es dagegen mit dem, der nicht nur hört und es dann wieder vergisst, sondern auch danach handelt. Er beschäftigt sich gründlich mit Gottes vollkommenen Gesetz, das uns durch Christus gegeben ist und uns frei macht. Er kann sich glücklich schätzen, denn Gott wird alles segnen, was er tut. Ja, Jesus sagt hier, es ist klug und richtig, nach seinem Wort zu handeln. Sein Wort steht fest und gibt Halt und es macht uns auch frei. Wir stehen also auf felsigem Grund, wenn wir in unserem Leben so handeln, wie Jesus es uns vorgibt. Brauchen wir bloß die Bibel dazu aufschlagen. Zu tun, was er sagt, zeigt, dass wir ihn auch kennen und auch gleichzeitig auf ihn hören. Unser Glaube, ja, der soll fest sein, so dass wir Jesus in unserem Leben alles erbauen lassen. Und dann kann Jesus mal auf uns schauen und sagen, ja, das habe ich gebaut. Ich kenne dieses Haus. Ich kenne diesen Menschen durch und durch. Ich war damit beteiligt am Bau. Ich habe damit gebaut. Ja, zunächst sind mit dem Haus die Menschen gemeint, die sich für Jesus entscheiden und ihn als ihr Glaubens- und Lebensfundament betrachten. Jetzt sind wir aus dem Schneider, ne? Wir sind schon lange mit dabei. Gleichzeitig gilt es auch für uns, für die, die schon lange mit Jesus unterwegs sind, Jesus nachfolgen. Auch wir müssen darauf achten, in allen Lebensbereichen wirklich auch auf Jesus zu bauen. Ich weiß nicht, wie das bei euch, oder muss ich auch mich fragen, vertraust du ihm in den Lebensbereich Finanzen an? Oder wie sieht es mit deinem Umgang mit anderen aus? Vertraust du darauf, dass Nächstenliebe in jeder Lage besser wirken als Stolz und Streit? Bauen wir wirklich auf Jesus Ratschläge in Bezug auf Partnerschaft, Sexualität oder auch unsere Lebensplanung? Beziehen wir da noch ein? Darf Jesus in diesen Dingen in deinem Leben Fundament sein? Wenn ein Wolkenbruch niedergeht, das Hochwasser kommt und der Sturm am Haus rüttelt, wird es trotzdem nicht einstürzen, weil es auf Felsengrund gebaut ist. Ja, damals, wenn in Israel so im Herbst die Stürme angefangen haben, dann waren es meistens, oder sind es eigentlich jetzt immer noch, denke ich, heftige Regenfälle. Und dann stürzt das Wasser in flutartigen Sturzbächen durch die Schluchten in die Täler hinunter. Ich denke, das kennen wir, ne? So Ortschaften, so putzig klein mit so einem Bächle, so einem kleinen Bach, das durch den Ort fließt. Und gerade in letzter Zeit, die Stürme, die Hochwasserkatastrophen nehmen zu, da wird aus so einem kleinen Bach ein reißender Fluss. Und dann ist schon mal schnell, dass so ein Haus ja, im Wasser steht auf einmal. Ja, und dann sind auch die Häuser, die im Einzugsbereich damals, die in solchen Sturzbächen liegen, also wenn das da runterkommt, die sind da äußerst gefährdet. Ja, und da kommt es dann ganz entscheidend darauf an, auf welches Fundament sie gebaut sind. Und Jesus will uns hier ganz klar sagen, es werden Stürme auch in eurem Leben kommen. Ein Leben mit Jesus bedeutet nicht immer eitel Sonnenschein. Ein Leben mit Jesus, oder vielmehr, wenn wir Jesus nachfolgen, Jesus zu folgen, das hat auch Folgen. Ja, Gott kennt diese Stürme und diese schlechten Zeiten in unserem Leben. Er weiß, dass sie über uns hereinbrechen werden. Krankheiten, Sorgen, Ängste und auch der Tod, das sind Dinge, die Gott sehr wohl kennt. Aber gerade in diesen Stürmen brauchen wir einen festen Glauben an ihn. Um keine Angst ihm davor zu haben, oftmals ist es aber auch so, dass wenn so Regen kommt, ich weiß nicht, also nach dem letzten Sommer, der war ja ziemlich heiß, Ich war froh, wie es endlich geregnet hat, der Staub endlich abgewaschen und was ich ja total gern mache, ist, wenn es nach frischer Erde riecht. Es riecht frisch, es riecht neu. Ich möchte dann manchmal am liebsten in so einen Waldboden beißen. Ja, es schmeckt nicht, ich weiß, ich mag es auch nicht. Aber es ist doch was Tolles, wenn so eine Dürre war und dann ist alles so frisch und neu. Oder im Frühjahr, wenn so ein richtiger Frühlingregen, so ein warmer kommt und dann geht man so am nächsten Tag raus, finde ich immer faszinierend, dann sprießt auf einmal alles. Grün und neue Triebe und auch wenn es Unkraut ist, wurscht, aber es ist grün für die Augen, total super und es ist schön. Ja, so ein Regen macht doch nach einem Sturm alles ein bisschen frischer. Wenn wir mit Gott durch Stürme hindurchgehen, sind wir später auch im Glauben irgendwie doch auch erfrischter. Klar, wenn wir im Sturm stecken oder wenn wir gerade Krisenzeiten haben, mutigt uns das nicht gerade unbedingt. Aber wenn wir so rückblickend schauen, ja, strahlen wir doch manchmal auch hinterher im neuen Glanz, wenn es so abgewaschen ist, wenn der Sturm über uns so hinweggekriegt ist. Und Jesus, unser Fundament, das rutscht nicht weg. Er steht fest und gibt uns den nötigen Halt, auch in dieser Zeit. Wenn wir nur seinem Wort handeln und vertrauen, dass Jesus darin die Wahrheit sagt. Ja, wie wir vermutet hatten, okay, ich habe jetzt ein bisschen nachgeholfen, also das ist immer der Vorführeffekt, ne? Kennt ihr es ja. Also wie wir vermutet hatten, stürzt oder kippt das Haus auf festem Grund nicht weg. Doch ein wenig ein größeres Fundament nehmen sollten. Ja, wer sich meine Worte nun anhört, aber nicht danach lebt, der ist so unvernünftig wie einer, der sein Haus auf Sand baut. Denn wenn ein Wolkenbruch kommt, die Flut das Land überschwemmt und der Sturm um das Haus tobt, wird es aus allen Fugen geraten und krachend einstürzen. Aber es passiert doch immer wieder, dass wir auf Sand bauen. Warum bauen wir denn immer wieder doch wieder auf Sand? Ja, zum einen, sind wir ehrlich, so eine Sandburg sieht schöner aus. Wissen wir ja vom Strand, wenn wir laufen, so eine Sandburg ist doch eine tolle Sache. Und bei uns ist es so, wir glauben, dass unsere Werke, Entscheidungen oder Pläne doch manchmal besser sind, oder? Wenn ich auf Sand baue, sind die Kosten geringer. Das heißt aber für uns, wenn wir nämlich Jesus nachfolgen, eine ernsthafte Nachfolge, müssen wir manchmal ziemlich viel aufgeben. Und mit unserem alten Leben bezahlen, indem wir es Jesus geben. Wenn ich aber auf Sand baue, selber auf mich baue, muss ich nicht so viel aufgeben, nur wenn ich Jesus nachfolge. Das Bauen macht weniger Arbeit. Wir wissen selber, wenn wir Fundament bauen, ein Haus mit Fundament, das Ausheben, Fundament, Verschalung und allem drum und dran. Aber wenn ich nur auf Sand einfach drauf baue, wenn ich Flachklopf und mein Haus drauf stelle, macht es weniger Arbeit. Ja, denn wenn wir Jesus nachfolgen, dann müssen wir unser Leben ändern. Und das kann manchmal anstrengend und auch herausfordernd sein. Ich habe das so erlebt, ich weiß nicht, wie ihr das macht jetzt an Silvester. Neues Jahr, seid ihr der Typ, der am Jahresanfang sich eine Liste schreibt, das sind meine Ziele oder das, was ich ändern möchte. Und am Jahresende dann schaut, so abhakt, was habe ich alles gemacht. Also ich bin kein so ein Typ, ich mag das nicht. Also wie gesagt, ich möchte das nicht, aber das ist eine Typsache. Mir geht es eher so, ich habe das früher probiert und war dann immer enttäuscht am Jahresende. Oh, nicht geschafft, nicht geschafft, nicht geschafft. Ich bin eher so Typ, ich möchte lieber zurückblicken und sagen, was hat Jesus oder was hat sich alles verändert? Was hat Gott bei mir verändert? Was hat sich in meinem Leben verändert? Kann natürlich auch Nachteile dabei sein. Und so ging es mir Tatsache. Ich habe jetzt am Jahresrückblick so zurückgeschaut, beziehungsweise eigentlich war der Harald der Auslöser, nämlich am 1. Januar, da habe ich so einen Satz gesagt und dann sagt der Harald zu mir, sei halt nicht immer so kritisch, find halt nicht immer das Haar in der Suppe. Und es piekst erst einmal, ne, wenn man so eine negative Botschaft kriegt, sei halt nicht immer so kritisch. Und ich habe Tatsache dann beim Rückblick gemerkt, so im November, Dezember, ich finde echt locker leicht immer gleich ein Haar in der Suppe. Und ich habe gemerkt, es tut eigentlich nicht gut. Ich bin sehr kritisch. Und ich sage es euch ehrlich, auch hier zum Thema manchmal Gemeinde. Manchmal auch im Gottesdienst, da fällt mir was auf, fällt euch gar nicht auf, aber mir ist das Handel so wie aufgefallen. Und habe es dann im Auto erzählt und der Harald sei halt nicht immer so kritisch. Und ich habe gedacht, ja, das will ich eigentlich gar nicht sein. Und ich muss dann arbeiten und es tut weh, weil einerseits kriege ich Kritik, die ist nicht erfreulich. Und andererseits weiß ich, ich muss jetzt mal was tun, ich muss an mir was ändern. Also das ist, wie gesagt, mein Problem. Ihr müsst nichts ändern, bitte, gell? Es liegt an mir. Ich muss dieses Haar nicht immer suchen, muss auch mal 5 Grad sein lassen, eine Gelassenheit auch kriegen. Aber wie gesagt, ich habe meinen größten Kritiker daheim sitzen. Ja, nein, so schlimm ist es also nicht, dass ihr denkt. Ja, beide, der weise und der törichte Mann, hatten die gleichen Absichten. Kein Thema, beide haben ein Haus gebaut, haben das beide vollendet und sie waren beide von der Notwendigkeit, ein Haus zu bauen, um einen Schutz vom Regen zu haben, überzeugt. Sie hatten beide den gleichen Wunsch, vor der Flut und vor dem Wind geschützt zu sein. Also das war damals klar, die mussten ja schauen, der Wind war stark, der Regen kam immer wieder, das haben sie gewusst. Ja, der Vorteil, ein Haus zur Wohnung zu haben, das war beiden klar. Ja, und wenn unser Leben, sind wir ehrlich, ruhig verläuft, scheint unser selbstgebautes Sandfundament ausreichend zu sein. Bleibt doch stehen, passt doch alles. Tja, aber wenn eben eine Krise, ein Sturm kommt, dann wird es auf die Probe gestellt. Wie gut war jetzt dann die günstige Bauweise, das günstige Material? Wie wirksam war jetzt hier unsere Entscheidung oder unser Werk, das, was wir da gebaut haben? Wie gut funktioniert dann dein Lebenskonzept, an dem du und nicht Jesus gearbeitet hat, gebaut hat? Ja, der Glaube an Jesus, der kostet uns etwas. Und auch der Ausbau unseres Hauses mit Jesus als Bauleiter ist manchmal echt eine Herausforderung. Es braucht da schon viel Vertrauen in ihn und seine Macht, unser Leben auszubauen. Und wir müssen dazu möglicherweise unseren Stolz, unsere Angst und auch manchmal unser Misstrauen ihm gegenüber überwinden. Ja, da müssen wir darauf vertrauen, dass der Glaube an ihn und seine Möglichkeiten in unserem Leben ein festes Fundament schafft, das uns in jeder Lebenslage Stärke, Halt und Schutz gibt. Also zu Jesus zu gehören bedeutet wirklich, also auf ihn und auf uns selbst zu bauen. Wir müssen seinen Worten, seiner Bauanleitung für unser Leben glauben, hören, vertrauen und danach handeln. Ja, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Hast du Jesus bereits zu deinem festen Fundament werden lassen? Oder hast du gerade gemerkt, dass du in manchen Dingen in deinem Leben da jetzt auf Sand gebaut hast? Kann ich beruhigen, es gibt eine gute Neuigkeit, denn Jesus kann zu jeder Zeit dein Glaubensfundament und auch dein Bauleiter im Leben werden. Also kann auch immer wieder einsteigen, kann immer wieder mit eingreifen. Geh doch mit Jesus wieder ins Gespräch, im Gebet und sag oder frag ihm, wo dir das feste Fundament fehlt, wo du dich ändern sollst. Schau, worin dein Glaube noch fest ist und überleg, wo du deine Sandburg durch Fels ersetzen möchtest. Das wünsche ich euch und das möchte ich euch für diese Woche mitgeben. Amen.